Ja, wir sind gespannt auf das, was Jesus tun will, auf seine Wunder, die großen, die kleinen, die man hochhält und die man übersieht und die doch da sind. Ja, ihr Lieben, diesen Palmsonntag, den werde ich nicht so schnell vergessen. Er hat für mich mit einer Enttäuschung begonnen. Normalerweise würde jetzt hier der Uwe Dahlke stehen. Und er musste kurzfristig absagen, weil er einen Unfall hatte. Und ich weiß, ihr seid auch enttäuscht. Ich bin die Notlösung, die spontane und mega kurzfristige Notlösung. Und ja, als ich dann mit Uwe kommuniziert habe, dann hat er gesagt, ja, was machst du jetzt bloß? Dann habe ich gesagt, ich frage den Chef. Gott sei Dank bin ich nicht das Haupt der Gemeinde. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Und jetzt schauen wir mal. Ich habe einige Stichworte bekommen und die habe ich mir einfach notiert. Und ich hoffe, dass es mir gelingen wird, euch da mitzunehmen. Und mein Gebet war, möge jeder von euch einen Punkt haben, der sein Herz nachhaltig berührt. Nachhaltig, ja, das ist mir wichtig. Und diese Stichworte, ihr kriegt jetzt quasi eine blaue Zettelpredigt, wenn man so will. Ich habe einfach meine Stichworte auf einen blauen Zettel geschrieben und die gehen wir jetzt zusammen durch. Dieter hat gesagt, schreib's lieber auf den grünen, weil grün ist die Hoffnung. Also soweit mal. Lasst uns mal loslegen. Geht nochmal mit mir zurück. Palmsonntag, Jerusalem. Vor circa 1970 Jahren, also wenn Jesus losgelegt, also Jesus ist circa 30 Jahre alt geworden, so ungefähr. Die Situation damals, für uns heute, katastrophal, nicht aus römischer Sicht. Gewaltherrschaft, Macht. Ja, die Juden, starkes gesetzliches Milieu, hoffen auf einen Retter, hoffen auf eine Zeitenwende. Möge die Gewaltherrschaft, dieses Regime zu Ende gehen. Ich meine, wir sind ja Krieg und Unterdrückung nicht gewöhnt. Aber ganz ehrlich, seit einem guten Jahr ahne ich mehr durch das, was wir in den Medien, allein in den Medien mitbekommen, was es heißt. Und ihr Lieben, das war die Realität damals. Und mitten in dieser Realität, die geprägt war von diesem Unterdrücktsein, von dieser Angst, von dieser Rechtlosigkeit einerseits und andererseits von dieser großen Hoffnung des jüdischen Volkes, dass Gott Befreiung schenken wird. Freiheit. Und dann mittendrin Jesus. Und ihr wisst, er ist in Jerusalem eingezogen. Nicht auf einem Pferd, auf einem Ross, wie man gesagt hat. Daraus sind die Soldaten gekommen. Auf einem Esel. Und jetzt bitte stellt euch mal vor, mit welchen Augen die verschiedenen Leute Jesus gesehen haben. Welcher Blick auf ihn gerichtet wurde. Ja, ich denke mir mal, die Römer haben gedacht, naja, hoffentlich zettelt er uns keinen Aufstand an. Aber wenn, kein Problem, den schlagen wir in Kürze blutig nieder. Hat er nicht gesagt, er wäre ein König? Will der wohl zum König gekrönt werden? Weiß man's? Die Jünger in großer Erwartung, so wie wir oft auch in großer Erwartung sind, wenn uns was drückt, wenn man merkt, muss sich was ändern. Mit welchen Augen schauen sie auf Jesus? Ja, jetzt wird was passieren. Keine Ahnung, wie er es machen wird. Aber es wird was passieren. Judas, man weiß, dass er einer der Zeloten war, ein sogenannter Widerstandskämpfer, ein gläubiger Jude. Er war überzeugt, man muss jetzt endlich handeln, und zwar mit dem Schwert. Alles andere, Worte sind genug. Es muss was passieren. Und diese große Hoffnung, dass Jesus derjenige sein wird, der jetzt mal Tatsachen schafft. Und die ganzen Zeloten, die Widerstandskämpfer, die waren schon bereit. Ja, und was für eine Enttäuschung für Judas. Sein Blick auf Jesus wurde total enttäuscht. Und jetzt stellt euch mal vor, dass sie, wenn der Einzug in Jerusalem war, da waren sicher welche, die wurden von Jesus geheilt. Da waren sicher welche, die sind noch krank gewesen. Da kommt er, unser Hoffnungsträger. Da waren vielleicht ein paar von den Frauen, die komplett verachtet waren, sowieso rechtlos. Da kommt er, er, der uns wahrgenommen hat, der uns Würde gegeben hat. Da kommt er. So. Er zieht ein, die Palmwedel, das Symbol von Freiheit. Und könnt ihr euch diese Atmosphäre vorstellen? Da hat's geknistert. Das war intensiv. Kennt ihr so intensive Phasen im Leben? Oft plätschert es ja so dahin. Aber wenn es dann hart auf hart geht, wenn der Druck kommt, dann plätschert nichts mehr. Ja? Dann plätschert nichts mehr. Dann fokussiert sich unsere ganze Hoffnung. Und wenn du krank bist, fokussiert sich deine ganze Hoffnung auf Jesus, den Heiler. Und wenn du traurig und depressiv bist, da fokussiert sich deine ganze Hoffnung, da kommt der, der Trost geben kann und Hoffnung. Und wenn du Mangel hast, dann hörst du all deine Sorgen, werfe auf ihn, denn er sorgt für dich. Und dann ist das dein Thema. Und. So, und jetzt, mit welchen Augen schaust du heute auf Jesus? Was ist dein Thema? Und stell dir vor, er zieht an dir vorbei und innerlich schwingst du den Palmwedel. Ja? Und gut, dass die noch nicht wussten an diesem Sonntag, was am Freitag drauf passiert. Oder? Und gut, dass wir oft das selber nicht wissen. Dass wir Tag für Tag mit ihm leben und das andere erst mal loslassen. So, das war die Situation. Und an Karfreitag gab es einen Ausspruch von Pilatus. In den Schriften steht Ecce Homo, das heißt, seht, welch ein Mensch. Seht, welch ein Mensch. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, ist es nicht unglaublich, wenn wir Christen glauben, dass Gott in Jesus in diese Welt gekommen ist? In einem Mensch, in einem Kind, junge Mann zu einer bestimmten historischen Situation, zu einer bestimmten Zeit. Das ist eine krasse Geschichte. Sehr krass. Ich glaube, wir haben uns nur so dran gewöhnt, weil wir irgendwie so christianisiert sind. Aber es ist krass. Und für die Juden war es noch krasser. Stellt euch vor, sie durften nicht mal den Namen Gottes aussprechen. Und das soll einer sein, den kannst du anfassen. Und der bringt nicht Gott den Schöpfer nur, sondern den Vater. Krasse Gotteslästerung. Und es ist wirklich, ja, ich meine, das sollte nochmal uns ganz bewusst werden, was das für eine krasse Aussage war. Gott kommt. Der Himmel berührt die Erde. Er kam in sein Eigentum, hieß es. Diese Erde gehört ihm. Die Erde, der Himmel, alles. Das tröstet mich unglaublich. Und jetzt mein Gedanke, jetzt bin ich nochmal bei Pilatus. Wenn Gott Mensch wurde, ist es da nicht total spannend, was für ein Mensch er wurde? Was für ein Typ. Und wenn wir von Jüngerschaft reden, dann sagen wir doch immer, wir sollen Jesus ähnlicher werden. Habt ihr es auch schon gehört? So. Ja, welches Bild von Jesus hast du in dir? Wohin wird sich deine Ähnlichkeit entwickeln? Ich finde das sehr, sehr spannend. Und je tiefer ich da hineingegangen bin, umso spannender fand ich es. Und stellt euch mal vor, es heißt doch im 1. Korinther, im Anschauen seines Bildes, also des Bildes Jesu, werden wir verwandelt. Welches Bild von Jesus? Und seid sicher, dieses Bild hat ganz, ganz viele Facetten. Und geht ihr mit mir, dass wir uns nochmal diesen Mann aus Nazareth anschauen, wenn es der ist, dem wir nachfolgen. Und wisst ihr, das war Jesus. Seht, welch ein Mensch, ecce homo. Ich möchte mit euch etwas Persönliches teilen. Bevor ich gläubig geworden bin, hatte ich ein ganz übles, schlechtes Bild von Jesus. Und es kam durch die Christen, die ich um mich herum gesehen habe. Also wo ich wusste, dass die fromm sind. Und das hat mir ein Bild vermittelt, als wäre Jesus ein Opfer, ein Schwächling, ein Leisetreter. Einer, der aber extrem lieb war. Aber es hat ihm auch nichts genützt, weil er ist ja im Kreuz geendet. Wisst ihr, das war mein Bild. Will ich so jemand nachfolgen? Ganz sicher nicht. Und es hat Menschen gebraucht, die mir Jesus repräsentiert haben. Und zwar den lebendigen Jesus, der ganz anders war. Einer, der Klartext geredet hat, kein Leiseträder. Und geht jetzt mal mit mir auf diese Spuren dieses Jesus. Sehr spannend. Gott hat sich kein elitäres Haus ausgewählt. Eines, wo alles beim Besten war. Jesus kam aus einer ganz einfachen Familie. Er war sogar, ich sage es jetzt mal, wie man früher gesagt hat, ein Kind der Schande. Eine unklare, also irgendwas war nicht ganz sauber. Es war keine Vorzeigegeschichte. Und er war ein Handwerker. Er war Zimmermann. Ganz ehrlich, bitte stellt euch vor, dass Jesus die meiste Zeit seines Lebens auf dem Bau geschafft hat. Ich finde es krass, das gefällt mir. Und auch mein Bild von ihm hat sich verändert. Ganz bestimmt war das kein so schwindsüchtiger, durchsichtiger Jüngling. Der war kernig, das war ein Bauigel. Ich mag Bauigel. Ja, ich bin auch einer. Das will ich euch sagen, welches Bild hast du da von ihm? Ich glaube, das war ein gestandener Mann, muskulös, sonst hätte er seinen Job nicht machen können. Ein Praktiker. Und gleichzeitig war er Jude. Er war komplett daheim in den Schriften, den heiligen Büchern der Juden, was bei uns das Alte Testament ist. Also Zimmermann, Handwerker und auch das andere. Und das finde ich total super, diese Mischung. Und hey Leute, bringt es zusammen, euren Alltag, euer praktisches Leben mit dem Geistlichen. Jesus war der Praktiker und er war gleichzeitig der Geistliche. Hört auf mit diesen Parallelwelten. Der Praktiker und der Spirituelle. Und jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Ja, Jesus, der aus dieser Familie kam, und man sagt doch oft, aus welchem Haus kommst du? Und früher war ja das ganz wichtig. Und da, wo du rauskommst, das hat schon mal deine Identität geprägt. Ich habe mich erinnert, als kleines Mädchen musste ich mal wohin gehen und für meinen Vater was erledigen. Und dann war da so ein großer Tresen und da bin ich da ganz schüchtern rein in diese Wirtschaft. Und dann kam der alte Wirt, so ein ganz strenger, gestandener, und dann hat er so da runterguckt zu mir und dann sagt er, wem gehörst denn du? Also für die Nichtschwaben, wem gehörst du? Wem gehörst denn du? Und ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass ich jemand gehöre. Wem gehörst denn du? Ja? Und dann und da war ich voll gestresst kurz und da habe ich gesagt, mein Papa. Mein Papa. Ja? Und ich habe mich da immer wieder dran erinnert, weil über Jesus hat man doch auch oft gesagt, ja, der kommt aus Nazareth, ist ja nicht der Sohn vom Zimmermann und so weiter, ja, das kann ja nichts gescheit sein. Na? Wem gehörst denn du? Und ja, man hat ja auch gehört, Jesus als Teenie war er auch ein bisschen schwierig, hat nicht immer gehorcht, ist einfach da im Tempel abgehängt, obwohl die Eltern ihn gesucht haben. Na? Und er war von ganz erstaunlicher Weisheit. Er war aus keiner akademischen Familie. Und trotzdem hat man von ihm gesagt, Mensch, der redet mit einer Weisheit, ist unfassbar. Das gefällt mir super. Er war einfach der Weise. Und dann kommt sein Coming Out. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Dieser Jesus von Nazareth, Sohn des Zimmermanns, tritt auf und lehrt, legt die Schriften aus. Und ich lese euch mal Folgendes vor. Die Leute hören ihm also zu. Und dann zitiert er aus Jesaja. Und zwar genau die Stelle, wo die ganze Hoffnung der Juden gebündelt war. Auf eine neue Zukunft, wo Gott sein Reich aufrichtet, wo Friede ist, wo Freiheit ist. Diese Stelle nimmt er. Der Mann aus Nazareth, der Zimmermann. Und steht da und sagt Folgendes. Im Lukas wird es dann zitiert. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Wow. Weil er mich berufen hat und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, der Herr erlässt eure Schuld. Er hat mich gesandt, die Trauernden zu trösten und verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Krasse Ansage. Und sagt dann, heute ist es vor euren Augen erfüllt worden. Was ist passiert? Es ging ein Sturm der Empörung los. Es war Gotteslästerung, Anmaßung. Und es wird dann beschrieben, dass sie sich auf ihn stürzen wollten und ihn die Klippen hinabwerfen. Ich habe mir die Situation vorgestellt. Und was ich dann unfassbar fand, Jesus war total souverän. Er war total ohne Angst in der Situation. Und es steht da, und er schaute sie an, habe ich gedacht, dieser Blick. Er schaute sie an und ging mitten durch sie durch. Keiner hat sich getraut, diesem Blick irgendeine Gewalt oder sonst was entgegenzusetzen. Wow! Ich möchte mich an diesen Blick Jesu oft erinnern, weil ich denke, das würde mich mutiger machen. Und deshalb kriegt ihr jetzt den blauen Zettel, Jesus der Souveräne und Jesus der Angstfreie. Ja, aber er hat sich dadurch unglaublichen Ärger eingebracht. Er musste sich gefallen lassen, du bist ein Gotteslästerer, du bist ein Anmaßender. Ja, ist der größenwahnsinnig geworden? Es gibt ja viele Erzählungen, wo Jesus zum Beispiel sagt, und da hat er von sich selber gesprochen, er wird den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Also dieses Symbol, dass er tot sein wird und nach 3 Tagen auferstehen. Ja, ganz ehrlich, wenn das jemand gehört hat, der ist der größenwahnsinnig, will der uns provozieren. Und wenn ihr heute mit Menschen redet, die Jesus gar nicht kennen, und ihr sagt, ja, Gott hat in Jesus gehandelt, Gott ist in Jesus erschienen, ja, sorry. Was soll man dazu sagen? Also, Jesus, der Gotteslästerer, Fragezeichen. Jesus, der Größenwahnsinnige, Fragezeichen. Jesus, der Provokante. Und jetzt stellt euch mal diesen Jesus vor, wie er da so straight ist, so mutig, wie er da das Reich Gottes verkündet. Wie er im Grund mitten auf der Erde vom Himmel erzählt. Und dann stellt euch jetzt mal wieder die Hochzeit von Kana an vor. Wasser zu Wein. Ich möchte sagen, Jesus der Lebenslustige. Jesus der Lebensbejahr. Ja, Jesus, hast nichts Besseres zu tun gehabt, als das erste Wunder mit Wein zu verbinden. Weißt du nicht, dass die sich besaufen können und so weiter? Anscheinend hat er da gar keine Sorge gehabt. Ja, das finde ich schon interessant. Und es heißt ja auch in manchen Stellen, sie sagten über ihn, er wäre ein Fresser und Säufer und der Sündergeselle. Ja, der ist mit allen möglichen abgehängt, hat gegessen, hat anscheinend gefeiert. Und bei den Juden übrigens, da ist Feiern, da ist richtig was los. Da sind ja die reinen Waisenkinder. Also, Jesus, der Lebenslustige und Jesus, der Lebensbejaher. Ich glaube, dass der viele Probleme, die wir problematisieren, gar nicht gehabt hat. Habt ihr diesen Jesus schon mal so gesehen? Habt ihr schon mal mit Jesus gefeiert? Seid ihr schon mit ihm abgehängt und habt das Leben richtig in dem Moment gespürt und genossen? Habt ihr schon mal mit Jesus getanzt und wart einfach begeistert und außer euch? Einige lachen. Ja, lacht, das ist doch... Also, ja. Was uns natürlich viel näher ist, ist Jesus der Wundertäter. Und Jesus, der Heiler. Ja, ist klar, genau das brauchen wir. Wir brauchen Wunder. Jesus hat aber nicht immer Wunder getan. Und wir erleben auch nicht immer Wunder. Wir erleben sie schon. Aber wir können nicht über sie verfügen. Wir können sie weder organisieren, noch befehlen, noch sonst was. Und immer wenn Jesus Wunder tat, war es tatsächlich auch ein Zeichen der Macht Gottes, dass Gott kommt, dass Gottes Heilsplan Wiederherstellung ist. Wiederherstellung bis hinein in die ganze Schöpfung. Also, Jesus, der Wundertäter und Jesus, der Heiler. Ganz ehrlich, ich habe auch schon körperlich reale Heilung erlebt. Aber ich habe sie auch nicht erlebt. Und trotzdem vertraue ich ihm und folge ihm nach. So. Und Jesus kennen wir sehr gut, wie er sich Menschen annimmt. Wie er sich um sie kümmert. Da haben wir schon hunderte Predigten gehört. Wie er sie sieht und wie er Mitleid hat und wie er mitfühlt. Und das ist so eine Seite Jesus, da ist er unglaublich empathisch. Und das ist vielleicht so eine zarte Seite seiner Männlichkeit. Vielleicht haben wir die Seite auch extrem schon bepredigt. Ja, und vielleicht ist es euch Männern nicht männlich genug. Ich frage mich, warum sind in den Kirchen und Gemeinden im Vergleich zu den Frauen so wenig Männer? Und ich glaube, dass Jesus extrem männlich war, aber dass er auch diese Seite hatte. Für mich war er der perfekte Mensch. Ich glaube, Gott hat in ihm wie so ein Prototyp, sage ich jetzt mal scherzhaft. Wisst ihr, was ich meine? Ganz runde Persönlichkeit. Und das fasziniert mich. Ich glaube, dass Jesus sowas war wie ein Liebhaber der Menschen. Dass er extrem wertschätzend war. Dass es ihm scheißegal war, sage ich jetzt mal so deutlich, was die anderen gesagt haben. Dass er sich um die Prostituierte angenommen hat, sich sogar berühren ließ. Dass er die Unreinen, mit denen niemand was zu tun haben wollte, berührt hat und so weiter. Es war radikale Revolution. Also sind wir ganz weit weg, in irgendeiner Weise revolutionär zu sein. Und das finde ich krass männlich. Als Trost für euch Männer. Also um diese Klischees zu bedienen, lasst uns aufhören damit. Ich würde sagen, wir sollten uns neu in Jesus verlieben. Wir sollten on fire sein und wir sollten ihn mit einer krassen Kraft hinterher folgen. Ob wir Männer oder Frauen sind, ganz egal. Und wisst ihr, es gibt ja auch eine Seite von Jesus, da wird betont, dass er auch übel sauer sein konnte. Zornig. Im Tempel damals hat er komplett den Rauch reingelassen. Mit einer Peitsche und Tische umgeworfen und so weiter. Tja, was ist das? Das ist nicht das liebliche Jesulein. Und er war auch einer, der sich krass abgrenzen konnte. Wenn er gespürt hat, er braucht jetzt Ruhe mit seinem Vater, diese Stille, dann ist er gegangen. Der hat sich klar abgegrenzt. Und deshalb Jesus, der Zornige, und Jesus, der sich Abgrenzende. So, meine Zettel gehen zu Ende. Ich habe noch eins, Jesus der Radikale und Jesus der Herzensspezialist. Also ich sage nicht Kardiologe, sondern Herz. Ja? Ist euch aufgefallen, dass Jesus das Herz der Menschen angeschaut hat? Und das macht er auch bei dir und bei mir. Stellt euch bitte diese Frau vor, die gesteinigt werden sollte. Nach dem Gesetz zu Recht. Jesus hat das Gesetz hier gebrochen, weil er nicht sagte, steinige sie. Er hat das Herz gesehen. Und da war er radikal. Und später sagt er zum Thema Ehebruch, wer schon eine Frau anschaut und sie begehrt, hat schon die Ehe gebrochen. Und dann denke ich, ja, wie radikal ist denn das? Da lässt er sie nicht steinigen und da toppt er das Ganze noch. Ich denke, er sagt, hey, guckt mal auf euer Herz. Gott kommt auf euer Herz an, nicht auf das Gesetz. Was ist in eurem Herz? Das ist das zentral Wichtige. Ich möchte euch auch an den reichen Jüngling erinnern. Jesus macht keine Abhandlung über die Gefahren von Reichtum oder verdammt es. Der fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ja, Jesus, das wäre doch perfekt gewesen, mach jetzt eine Lehre, wie man sich richtig bekehrt. Jesus sieht sein Herz an, heißt es, und er sah, dass sein Herz am Reichtum hing. Und er hat ja nicht gesagt, mach jetzt ein Bekehrungsgebet oder sowas, sondern er hat gesagt, verkauf dein Reichtum, lass los. Er hat das Herz gesehen. Das finde ich mega spannend. Deshalb fragt nicht so oft, was muss ich tun, sondern fragt, was ist in meinem Herz? Schaut nicht den anderen an, was der tut, sondern schaut nach seinem Herz. Und deshalb, Jesus, der Herzspezialist, sage ich einfach mal. Und dann ist Jesus zum Schluss noch einer, der hat Glück neu definiert. Gerade bei dem Jüngling, bei dem Reichen ist es rausgekommen. Ich glaube, er hat auch sagen wollen, du kannst glücklich sein mit Reichtum und ohne Reichtum. Alles hat seine Gefahren. Denkt mal an die Seligpreisungen. Und im Englischen heißt es, also wie es bei uns steht, in der Luther, selig sind. Ja, die meisten wissen gar nicht mehr, was selig ist. Im Englischen heißt es, happy are. Leute, und wir wollen alle happy sein. Das stimmt doch. Wenn einer sagt, er findet es cool, unglücklich zu sein, dann denke ich auch, ja, danke fürs Gespräch. Ganz ehrlich, happy are. Und so hat Jesus eine neue Ordnung aufgestellt. Er hat Glück neu definiert. Moment. Und allein das wäre wirklich, wären mehrere Predigten, wären das wert. Glück. Happy are. Und jetzt möchte ich euch noch fragen, ob ihr denkt, dass Jesus ein Theologe war. Also Theos. Okay, er hat die Weisheit geliebt und gelehrt. Und Theos heißt Gott und Logos ist das logische Denken. Ich denke, dass Jesus schon über Gott gelehrt hat, aber er war kein Theologe, wie wir das denken. Er war ein Weiser. Er hat vom Himmel her geredet, weil Gott ihm seinen Geist gegeben hat. Er hat uns das offenbart. Und wisst ihr, Jesus hat kein Kloster gegründet. Keine Kirche gegründet. Spannend, oder? Auch keine Gemeinde hat er gegründet. Wir sagen mal, was machen wir denn hier eigentlich? Im Neuen Testament steht für Gemeinde Ekklesia. Das sind die, die sich herausrufen ließen. Und Jesus hat gesagt, folge du mir nach. Er hat in Menschen investiert. Er hat sie mitgenommen. Und dadurch ist krasseste Revolution passiert, krasseste Veränderung. Die Zeit nach Jesus war nicht mehr die gleiche. Es gibt ein Gleichnis, ich habe es hier schon mal gebracht, von den verschiedenen Religionen. Und ihr Lieben, lasst uns immer mit Respekt von den anderen Religionen reden. Wäre ich irgendwo anders aufgewachsen, wäre ich genau in der Denke groß geworden und geprägt worden. Es gab einen tiefen Brunnen, da ist einer reingefallen. Keine Chance rauszukommen, sich selber zu befreien. Kommt ein Hindu vorbei und schaut runter und sagt, du bist einfach in der falschen Kaste geboren worden, das ist dein Schicksal. Geht weiter. Kommt Buddha vorbei und sagt, mein Freund, weißt du nicht, das Leben ist Leiden. Versenke dich, dass du wieder in den Kreislauf kommst und irgendwann im Nirvana geboren werden kannst. Und geht weiter. Kommt ein Afrikaner vorbei, schaut runter und sagt, oh, lieber Freund, das ist wirklich schlimm. Ja, hast du denn deinen Ahnen nicht genug geopfert, dass ihre Geister dich beschützen? Geht weiter, kommt Mohammed, sagt, Allah hat's gewollt. Geht weiter, kommt Jesus vorbei, schaut runter, voll Empathie und voll Tatendrang. Er geht runter, nimmt die Stelle des Betroffenen ein, und macht die Räuberleiter. sodass derjenige in Freiheit gehen kann. Jesus, der die Stelle stellvertretend einnahm, der sich geopfert hat, damit der, ich, du frei sein können. Es hat mich sehr berührt, dieses Gleichnis. Und deshalb freue ich mich, wenn Jesus ein Theologe wäre. Welche Denomination hätte er denn dann? Wäre er ein Evangelikaler, ein Liberaler, bestimmt ein Charismatiker? Und? Wisst ihr, er war Jesus Christus. Und ich glaube, da können wir so lernen und können uns so berühren lassen. Und last but not least, Jesus war kein Hero. Er war der Versuchte. Er war ganz Mensch. Er war auch der Zurückgezogene. Er war der, der sich unverstanden fühlte. Und wenn man sich unverstanden fühlt, ihr kennt das Gefühl. Er hat zu den Jüngern schon gesagt, wie lange soll ich euch noch ertragen? Ich könnte euch noch so viel erzählen, aber ihr checkt's nicht. Und Jesus war der Verratene, der Einsame. Denkt an Gethsemane. Könnt ihr nicht mit mir sein, müsst ihr pennen. Und er war der Gefolterte. Jetzt frage ich mich, war Jesus ein Opfer? Ich glaube, ich denke, dass Jesus immer der Handelnde war. Er war der, der losgelassen hat. Er war der, der runtergestiegen ist. Er war der, der die Räuberleiter gemacht hat, dass der Weg in die Freiheit möglich ist. Er war der, der ganz neue Zeichen gesetzt hat, bis zum Tod. Und als er vor Pilatus stand, sagte dieser Pilatus: Seht, welch ein Mensch. Es wäre so schön, wenn das jemand über uns mal sagen würde. Seht, was für eine Frau, seht, was für ein Mann. Ja? Seht, was für ein Mensch. Er hat sich geopfert. Er hat die Schuld auf sich genommen, als alle ihre Hände in Unschuld gewaschen haben. Und wisst ihr, das, was er gelebt hat und was nachher seine Jünger gelebt haben, hat diese Welt verändert. Woher kommen die Menschenrechte? Woher kommt eine Welt, wo arme, schwache Frauen, Kinder Würde haben? Von daher kommt es. Von daher. Nicht von der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Jesus hat diese Werte in die Welt gebracht, ohne Ansehen der Person. Egal aus welchem Elternhaus du kommst, egal ob du Schuld und wie viel Schuld du auf dich geladen hast, du hast Würde. Ob du eine Frau bist, ein Mann, alt, jung und. Das ist neu und krass, wir haben uns nur daran gewöhnt. Der Heinrich Böll, der Schriftsteller, hat mal gesagt, er stellt sich eine Welt ohne Christus vor und es würde ihn schauern lassen, weil es wäre eine Welt, wo all dieses, was ich gerade gesagt habe, nicht präsent wäre. Und er sagt, wenn die Christen das checken würden, wenn sie in diesem Geist Gottes leben würden, dann würde immer da, wo einer von uns auftaucht, die Welt in Staunen versetzt werden. Leute, das wünsche ich mir. wo einer von uns auftritt, dass die Welt in Staunen versetzt wird. Und dem Napoleon sagt man nach, dass er Folgendes gesagt hat. Er als Kaiser. Warte, ich muss geschwind mich konzentrieren. Also er sagte, Julius Caesar, Alexander der Große und ich Napoleon, wir haben große Reiche gegründet. Mit Macht und mit Gewalt. Und nach unserem Tod haben wir keine Freunde. Dieser Jesus hat sein Reich auf Liebe gegründet. Und heute noch würden Tausende für ihn in den Tod gehen. Liebe Leute, das passiert. Und das wünsche ich euch, dass ihr einen neuen Blick auf diesen Jesus kriegt. Seht, welch ein Mensch. Und wenn Gott Mensch wurde und wir diesem Jesus nachfolgen, dann ist es wichtig, ihn zu sehen. Und den ersten Christen, für die hatte man eine Art Schimpfwort. Weil Jesus Christus war ja ihr Vorbild. Und es ist in der Historie berichtet, dass man von den Christen sprach, hey, da kommt schon wieder so ein kleiner Christus. Also die vielen Christusse da. Also hier würden jetzt viele Christusse sitzen. Hey, das ist ein Ehrentitel. Ein Ehrentitel. Und diese vielen Christusse haben diese Welt verändert. Und macht euch mal klar, es hat 400 Jahre gebraucht, bis die Bibel als solche im Neuen Testament überhaupt entstanden ist. 400 Jahre. Wer hat in dieser Zeit das Evangelium weitergetragen? Wer hat es vorgelebt? Die vielen Christusse, die vom Geist Gottes inspiriert waren, egal in welcher Kirche und ob überhaupt Kirche da war, und manchmal trotz der Kirche. So. Also, ich möchte euch neu rufen, ihr Christusse, ihr vielen Christusse, sucht euch einen Punkt, wo ihr sagt, Jesus, ich sehe dich neu, ich bin on fire, ich habe es bisher nicht gesehen. Und öffnet euch diesem Geist. Er hat die Welt verändert, er hat mein Leben verändert, deins vielleicht auch, und er wird noch viele Leben verändern und diese Welt. Und da sind wir noch nicht am Ende. Und jammern nützt nichts. Jesus war kein Opfer und wir sind es auch nicht. Und das Leben ist manchmal trotzdem herausfordernd, aber Jesus erscheint heute noch Menschen, wie er ist. Es gibt viele Zeugnisse, wie er gerade insbesondere anscheinend Muslimen erscheint. Und sie sind danach geflasht. Ich habe euch das erzählt, das ist jetzt der Abschluss. Jesus ist jemand erschienen in einem wirklich radikal muslimischen Kontext. Man weiß es auch von anderen Religionen. Und derjenige wollte sich danach taufen lassen. Und ist in eine Gemeinde gegangen, wo man sagt, das sind die Christen. Ich will mich taufen lassen. Und der Pastor sagt, dir ist schon klar, das ist so gefährlich, was passieren wird, wenn du diesen Schritt machst. Hat er recht, oder? Und er warnt ihn und klärt ihn nochmal auf. Und derjenige guckt ihn immer unverständlicher an und sagt zu ihm, du hast ihn noch nie gesehen. Du hast ihn noch nie gesehen. In diesem Sinne, ihr Lieben, möchte ich nochmal sagen, Jesus sagt zu dir, folge mir nach und schau auf mich, und zwar nur auf mich. Amen.